dass er was tun muss für diese selbstverständlich, weil es halt einfach über die Highschool schon gelernt haben, dass halt Kraftraum dazu gehört, Lauftraining mit dazu gehört und auch eine gewisse Ernährung mit dazu gehört, um entsprechend dann diese Performance dann auch über eine 4-Monats-Saison permanent auf diesem hohen Level abzurufen.
Hier hast du ja Trainingsbedingungen, die sind besser als in der Sporthochschule Köln. Da gehst du runter und da hast du Rehab-Abteilung, du da hast du Unterwasserlaufband, dann hast du alles, was du wirklich brauchst. Und wir reden jetzt noch nicht mal von der NFL, also von einem, das ist ja kein Trainingszentrum der NFL und das ist auch kein Trainingszentrum von der Big 12 School. Die Coyotes sind auf einem guten Stand, NCAA, Division 1, FCS-Schule, ja. Da gibt's aber noch Steigerungen. Aber in Deutschland gibt's nichts. Also bei uns gibt's nichts. Da stellt sich dann die Politik hin und sagt, wir wollen den Spitzensport fördern. Die Medaillen, die sind schlechter. Wir wollen den Spitzensport fördern. Aber auf der anderen Seite werden 20 Millionen Sportförderung gestrichen, wo du denkst, naja, passt irgendwie nicht so.
Und los geht's.
Herbstwetter hier in Deutschland und ja, wie das Wetter in den USA ist, wird der Martin uns gleich berichten, denn er ist live vor Ort in South Dakota am College. Wir sind der Football Nah Podcast. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcast zum Moderator und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Headcoaches Europas, Martin Hanselmann.
Hallo Johannes, grüß dich.
Gut gelandet.
Ja, gut gelandet. Alles bestens. Wir sind schon voll am Arbeiten. Wir sind integriert. Das Wetter hier ist heute 22 Grad. Werden also auch heute wahrscheinlich wieder draußen trainieren. In South Dakota gibt es ja die Chance, dass du immer im Dome trainieren kannst, wenn das Wetter schlecht ist. Aber wir haben gestern schon die Trainingseinheit draußen gehabt und die heutige wird auch wieder draußen stattfinden in der Sonne bei 20 Grad.
Bei 20 Grad. Ja, wir haben ja eigentlich nicht nur Herbstwetter, wir haben ja also zumindest hier in Bayern eigentlich schon fast nochmal Sommer mit fast 24 Grad. Also,
also wie in South Dakota. Ich habe heute auch schon was gelernt. Ich habe heute gelernt, in South Dakota leben nur 900.000 Menschen.
Ja, nur.
Also das ist ein Staat, ein Bundesstaat, der relativ dünn besiedelt ist. Das sieht man auch, wenn man außerhalb fährt.
Okay, also im ganz South Dakota, im kompletten Staat.
Ja,
im kompletten Staat. Ja. Okay, ja, das ist dann für US-Verhältnisse wirklich wenig,
ja. Ja, jetzt wäre es mal interessant, ich weiß nicht genau, aber könnte fast so groß wie Deutschland sein, ne?
Von der Fläche her, ja.
Müssen wir jetzt mal nachschauen, gibt es bestimmt Statistiken drüber, aber oder Informationen darüber, aber das ist schon echt irre, ne?
Ja, viel Countryside, oder?
Sehr viel Countryside, ja. Das auf alle Fälle, aber auch sehr viel guten Football.
Okay. Okay. Ja, wie war so die Anreise? Wie war das Ankommen so an sich? Hast du wie du es in der letzten Folge beschrieben hast, man kommt an und direkt überall Football oder Sport oder so irgendwie, war es wieder so? Oder?
Ja, genau so ist es. Wir sind angekommen in Chicago und du steigst aus und kommst dann in den Flughafen rein und dann hast du halt gleich die ersten Fernsehbildschirme, in denen Football kommt. Wir haben zwei Teilnehmer dabei, die sind das erste Mal überhaupt in den USA.
Oh, okay.
Die waren natürlich da total begeistert. Und dann musst du schauen, dass die Gruppe zusammenbleibt, ne, weil der eine schaut da, der andere ist schon ein bisschen erfahrener, jetzt geht er mal dahin und du musst halt immer, ich war immer schön am Zählen, haben wir auch alle dabei, sind dann von Chicago nach Sioux Falls geflogen, nochmal 1,5 Stunden. Ne. Mhm. Da waren die Leute dann aber auch schon müde, das hat man dann schon gemerkt, dann wird schon schleppend. Aber die Aufregung und das Excitement ist natürlich bei allen dann groß. Sioux Falls angekommen und dann sind wir hierher gefahren nach Vermilion, ins Hotel eingecheckt und dann sind wir noch essen gegangen und dann hatten so die ersten Eindrücke eben von USA, Vermilion und dann so ein bisschen Football und dann geschlafen. Nielsen kam dann noch am Abend, der Cheftrainer, und hat uns begrüßt. Und habe uns den Plan mitgebracht, wie die Woche aussehen wird. Also wir haben den ganzen Tag, die Woche ist geplant, gibt ein paar Adjustments, aber ansonsten ist sie komplett durchgetaktet. Ja, das ist eigentlich so das, was passierte. Und dann am Montag ging es dann aber auch gleich los. In der Früh sind wir rüber in die Uni, dann dort eben nochmal um 8 Uhr waren wir da und dann ging es nochmal Begrüßung und dann Vorstellung bei den Trainer, im Trainerstab. Und dann wurde uns alles gezeigt, also wir sind durch die Uni geführt worden und war ganz witzig, einer der Teilnehmer sagte dann, als wir den Dome besichtigt haben, also in den Dome reinkommst, dann ist es ja immer beeindruckend, das ist, der Dome ist schon eine beeindruckende, ist ein beeindruckendes Gebäude. Und dann, als wir in den Umkleidekabinen waren, sagte er dann, ich fühle mich wie so ein Kind im, im Süßigkeitswahn, also feel like a kid in the candy store. Das ist beeindruckend für jemanden, der das nicht kennt und für den das neu ist. Aber dann ging es auch gleich ins Meeting. Also wir haben nicht so sehr lange gebraucht, sondern wir sind dann relativ schnell in Gameplay-Meetings rein. Und da sitzen wir jetzt immer noch. Teilnehmer sind jetzt verteilt in den einzelnen Position-Meetings, die wir jetzt haben. Wir werden hier ja sehr offen empfangen. Die Trainer sind sehr offen, sind immer positiv auf uns. Da werden alle Fragen beantwortet. Also das ist eine wirklich sehr einmalige Sache, die wir hier haben, dass wir in allen Meetings mit dabei sind. Und dann konnten die am Montag schon wirklich sich damit einarbeiten. Da ist natürlich sehr viel Team, kein Training. Montag ist trainingsfrei. Da sind die alle bei den Ärzten, bei der Rehab, die Spieler. Auch das konnten wir so ein bisschen beobachten, dass wir mal durchgeführt wurden und dann mal gezeigt wurde, wo was ist. Und der Alex Miller, den wir dabei haben, der schreibt ja seine Doktorarbeit über ein Football-Thema. Und der ist jetzt gerade unten und präsentiert vor der Fakultät der Sportwissenschaft seine Arbeit, um die dann hier eben auch fortzusetzen. Und hier Footballspieler auch mit zu integrieren in diese Doktorarbeit. Da haben wir Glück, dass der Bob natürlich jemand ist, der für solche Dinge offen ist, der sagt, hey, es interessiert mich selber, wie funktioniert das? Da geht es um so eine Eye-Tracking-Sache, wie stark uns das beeinflusst. Und das macht dann hier die Sportfakultät.
Was ist die Augenbewegung dann?
Ja, genau, ja, dem über die, was erfährst du über die Augenbewegung? Also wie wird es gespeichert? Und da hat er ja schon einige Tests gemacht mit Footballspielern in Deutschland und ist jetzt hier in den USA. Ich bin jetzt nicht bei der Präsentation dabei, weil wir den Podcast vereinbart hatten. Ja. Aber ich werde nach unserem Gespräch mal runterschauen und fragen, wie es läuft und wie es ist. Also da sind die ganzen Sportfakultäten. Es war auch ganz interessant. Die haben dann erst den Termin gestern gehabt und dann wurde er aber verschoben, weil sich mehr dafür interessiert haben. Also mehr Professoren auch hier, die sich dafür interessiert haben. Die sagen, oh, es interessiert uns. Und jetzt ist er komplett unten und muss gerade seine Präsentation machen über das, was er da vorhat. Ja, und ansonsten sind die Leute eben in den Meetings. Ich weiß, die Offense Line, da ist der Igor dabei, die haben jetzt gerade Meeting, ein Positionsmeeting, da ist der dabei und es sind da wirklich überall herzlich willkommen und können überall mit rein und erfahren auch alles. Wir werden dann morgen auch nochmal so eine Question and Q&A Session haben, Question and Answers für jeden Trainer, also alle sind dazu aufgerufen, jetzt sich die Fragen zu überlegen, was sie machen wollen, was sie fragen wollen. Und dann kam sie morgen dann im Training Zeit mit den Coaches über alles zu sprechen.
Okay, hört sich nach einer durchtakteten Woche an dann.
Ja, ist es. Die fängt morgens um 7 Uhr an. Gestern waren wir um 7.15 Uhr im ersten Special Teams Meeting und heute ging schon um 7 Uhr los. Heute war 7.15 Uhr Special Team Meeting.
Mit Spielern, oder?
Mit Spielern, ja klar. Ja. Spieler und Coaches und da geht eben der Tag los hier. Und Ende dann so um 9 Uhr. Einige Teilnehmer, also ich lasse es den Leuten immer frei, weil irgendwann wird es viel Football. Aber die Coaches hier arbeiten dann eben bis nachts um 11:30 durch. Und wer möchte, kann da dabei sein. 2, 3 haben das gemacht. Die waren wirklich bis zum Ende mit dabei. Videosession und Coaches-Meeting. Und das ist schon interessant, das mal zu erfahren, wie viel Zeit da für ein Footballspiel verwendet.
Naja, gut, ja, das ist klar. Ich meine, aber du steckst ja auch viel Zeit rein, wenn du jetzt Headcoach bist.
Ja, klar. Ja,
deine Saison mit der Search, du warst der 24-7 irgendwie am Video analysieren oder auch am
Telefonieren
und so. Ne?
Ja, das ist eben so, das machst du. Und das ist hier halt mal extrem. Ne? Da ist halt dann wirklich nichts anderes noch außenrum, sondern das ist die ganze Woche. Ne? Sonntag Video schauen, Montag ist Game Planning, geht Game Planning los. Und ich habe vorhin mit dem Defense-Koordinator gesprochen, hier mit dem Travis Johansson. Und der sagte, ja, sie sind jetzt mit First and Second Down sind sie ziemlich durch. Jetzt kommt heute Third Down Situations. Und dann kommt noch morgen Goal Line und Short Yardage. Solche Situationen.
Ja, cool, ja.
Ja.
Ja, also volles Football-Fieber dann.
Es ist halt wirklich Football, ne? Und die Teilnehmer wissen das, wenn die dann irgendwo hingehen wollen, dann gehen sie, macht das halt nachts, ne? Also viel Schlaf ist nicht. Das muss man dazu sagen. Viel schlafen tun die Leute hier nicht. Aber das ist ja auch Ziel und Zweck meiner Reise und meines Angebotes, dass man eben nicht Sightseeing macht, sondern wirklich Football erlebt, auch ein Gespür dafür zu bekommen, wie sehr man das noch ausweiten kann. Ich finde auch ganz toll die Diskussionen, die wir führen dann in unseren Meetings. Wir haben eigene Meetings noch. Dieses Mal ist ganz stark der Transfer, der Transfergedanke. Wie können wir das, was jetzt hier gelehrt wurde, oder wie können wir den Football, den modernen Football, den Transfer machen auf Deutschland, auf das, was wir tun?
Und?
Das sind ganz spannende Diskussionen. Naja, einhellige Meinung ist, ich sage das jetzt mal ganz platt raus, bei der Jugend zu beginnen, weil es mit den Erwachsenen nicht mehr geht. Wenn die im Arbeitsprozess sind, dann kriegt man das eben nicht mehr so hin, sondern du kannst dieses Football nur zu Beginn lernen. Und jeder sagt ja, Football wäre das Beste, wenn wir es in die Schule kriegen. Ne? Aber nicht ganz so einfach. Denke ich mal, da eine Schule zu finden oder Schulen zu finden, mit denen man da arbeiten kann.
Du hast ja deinen klassischen Schulsport, der ja irgendwie alles abdeckt und nicht nur eine
Sportart. Aber, naja, du hast ja aber auch den differenzierten Sportunterricht, wo du dich auf eins spezialisierst. Ne? Es gibt ja auch Volleyball-Leistungsgruppen und so weiter. Das ginge schon. Die Frage ist halt, ob man das, also die Frage wäre, wie man das hinkriegt. Aber einhellige Meinung durchweg ist tatsächlich mehr Fokus auf die Jugendarbeit in Deutschland, weil du nur eben zwischen 14 und 19 oder ja, da die Leute dann so bei der Stange hast, dass du mit denen wirklich arbeiten kannst, das, was notwendig ist. Ne? Also einige davon kriegen ja jetzt das erste Mal mit, wie oft diese Spieler in Meetings sitzen.
Und nicht nur auf dem Platz stehen.
Nicht nur auf dem Platz stehen. Das ist nicht nur zweimal die Woche auf dem Platz, ne? Sondern diese Meetings, das ist ja das, was es brutal ausmacht. Ne?
Ja,
das und wie lange es dauert, das vorzubereiten, so ein Meeting. Ne? Da wird ja alles bis ins Detail besprochen. Die haben jeden Tag eine neue PowerPoint-Präsentation. Jeden Tag.
Mit wie vielen Seiten?
Naja, jetzt heute Morgen Special Team, also das haben wir jetzt überlegt, die waren 6 Seiten lang, nur ein Special Team, ne? Also nur jetzt für diese Woche. Da ist jetzt nicht noch gerechnet, dass das Special Team Manual ja mal komplett durchgegangen würde am Anfang der Saison, sondern nur auf den Gegner jetzt am Wochenende kriegen sie nur für dieses Punt, ist es, wo wir jetzt da waren, sind 6 Seiten nur Punt, ne? Also die Spieler, die im Punt-Team sind, müssen jetzt eben sich nochmal exakt darauf vorbereiten und kriegen da nochmal Notes und Adjustments für das Wochenende. Und das gibt es eben für alle Special Teams und dann für jeden Offense- und Defense-Part noch dazu. Okay. Und da sind sie natürlich länger, sind sie größer. Ne? Die Scouting Reports, die dann da gemacht werden, die sind größer. Ne?
Okay, ja, das.
Ja. Und die Thoughts, also die Gedanken der Trainer, kriegen die Spieler praktisch dann direkt nach dem Meeting online überreicht. Also du hast dann da überall noch einen GA mit drin sitzen, der das sofort in ein Template einbringt, also deren Gedanken ist, was die sagen, wo dann der Offense-Coordinator sagt, ja, das machen wir so, bam, dann geht es sofort rein, dann wird es abgetippt, also der sitzt da mit im Meeting drin, dann wird es da reingetippt und zum Schluss vom Meeting schaut der OC oder der Coach, der eben dafür zuständig ist, nochmal drüber und dann geht es mit einem Klick direkt an alle Spieler, dann haben die das in der Nacht um 1 Uhr haben die das auf dem PC. Ne?
Also in jedem Meeting in den Schriftführer mit drin sitzen, oder?
Ja, ja. Ja, das kannst du ja sonst gar nicht übertragen. Überleg mal den Zeitaufwand, den die noch hätten. Wenn die das, was die da sprechen und denken, noch einmal eine Stunde lang übertragen, dann das geht nicht, sondern es muss nach dem Meeting komplett fertig sein. Ne?
Ja, okay.
Das ist schon toll, wie da wirklich optimiert wird, wie da noch weiter gearbeitet wird und wie da sehr im Detail gearbeitet wird. Ja, spannend. Und halt die Neuerungen im Football. was den modernen Football ausmacht, wie waren auch einige begeistert. Ich führe ja auch schon seit einigen Jahren eigentlich kein klassisches Playbook mehr, sondern es sind nur noch diese General Informations, dass das halt Standard ist hier. Hier gibt es kein Playbook, das ausgehändigt wird. Da gibt es ein Playbook, ja, aber das hat ja dann so viele Tags und so viele Editions. Ich bin schon voll im Englisch.
Schon voll im Englischen drinnen, ja.
Editions, Zusätze, also ne, Ergänzungen. Das kannst du gar nicht am Anfang der Saison haben, sondern das kommt dann im Laufe der Saison, wird das dann eben eingespielt. Und das ist schon spannend, interessant.
Und was sind sonst noch so Neuerungen jetzt im modernen Football dann so?
Naja, eben genau diese klassischen Dinge, ne, dass du halt diese Adjustments, Techniken, die gemacht werden, die sind eigentlich, da gibt es jetzt nicht viel Neues. Die Techniken sind die gleichen. Ich finde gerade Alignments, also auf die Details im Alignment, da wird wieder viel mehr Wert darauf gelegt nochmal. Ne?
Okay.
Und dann, wir waren gestern im Kraftraum, wir haben gestern das Krafttraining mit beobachtet. Da waren ein paar Offense-Liner, da waren aber Freshmen, also Leute, die jetzt das erste Jahr da drin sind. Johannes, 1 Meter, 2 Meter, über 2 Meter, 140 Kilo, aber irgendwie kein Bauch oder so, sondern ripped. Also das ist alles beeindruckend. Dann sind die 19. Ich so, okay, der ist 19.
Und perfekt durchtrainiert, ja.
Ja, ja. Ja.
Okay, krass. Ja, ja.
Spannend für die Teilnehmer, das kann man vielleicht auch noch erwähnen, gestern im Training auch. Es gibt einen großen NFL-Prospekt, das ist ein Defense-Back, der hier eventuell vor seiner Zeit, vor seiner Beendigung des Colleges sogar gedraftet werden soll. Also da ist ein riesen Hype um den. Das ist auch etwas, was halt die Teilnehmer aus Deutschland einfach mal fasziniert, sowas auch zu sehen, wie auch mit denen dann umgegangen wird.
Wie wird mit ihm umgegangen?
Naja, dass halt viele Scouts da sind, dass, okay, dass halt der gescoutet ist, NFL und so weiter, dass die dann da sind, und das ist schon spannend, ne?
Darfst du hier Name-Dropping machen, wer das ist vom Namen her?
Vielleicht nein, das machen wir nicht. Na, aber das ist, ja, das wissen die, und das wird sicherlich irgendwann gedroppt, aber das muss jetzt nicht hier.
Okay. Dann schauen wir mal, ja, wenn es dann soweit ist. Wenn die ganzen...
Ein ganz sympathischer junger Mann, muss ich sagen, echt ganz, ganz entspannt.
Aber woran siehst du jetzt an ihm, oder wenn du ihn jetzt so ein bisschen beobachtest, was dann so sein NFL-Potenzial ausmacht?
Der hat eine unglaubliche Geschwindigkeit. Also das ist ein Riesenathlet. Ne? Der ist in den Hüften sehr, sehr flexibel, der ist sehr schnell in den Hüften, bewegt die Beine. Du siehst tatsächlich nochmal einen Unterschied zu den anderen Spielern, wenn der eine Technik ausführt. Das ist schon beeindruckend.
Okay, also auch so die Geschwindigkeit und auch die Qualität dann, wie er was durchführt.
Ja.
Okay, interessant. Ja.
Und wenig Fehlerquote, ne? Das ist schon.
Okay. Ja, können die den dann überhaupt halten, oder kommt der noch an ein anderes College dann eventuell?
Nee, wenn er jetzt schon in der Beobachtung ist, warum soll er noch ein anderes College hin, geht's sicher gut.
Ja.
Ja. Was interessant ist, vielleicht noch für Deutschland, es dürfen ja jetzt College-Spieler auch Geld bekommen.
Ja.
Und daraufhin hatte ich mit dem Bob Nielsen eine Diskussion, dann müsste sich ja auch die Regel ändern, dass die GFL als Profiliga gilt. Weil bisher war es ja immer so, dass jemand nicht mehr eligible ist, also dürfte nicht mehr ans College, beziehungsweise hat er Jahre verloren, wenn er in einer Mannschaft gespielt hat, die als Profimannschaft eingeordnet war. Das ist aber die GFL ja auch nicht. Da kriegt ja nicht jeder Geld. Und er selber hat vielleicht auch keins bekommen. Das heißt, wir wussten aber nicht, wir konnten nicht herausfinden, ob das so ist. Jetzt haben wir den Director of Compliance gefragt. Okay. Also Bob hat gleich dort den Direktor mal angerufen, du musst es doch wissen. Und der will es bis Ende der Woche in Erfahrung bringen. Mal gucken, ob wir noch eine Antwort kriegen, ob die NCAA jetzt die GFL als Nicht-Profiliga, also als Amateurliga einstuft. Das wäre interessant für viele junge Spieler, die das haben.
Also auf College-Niveau, ja, dann quasi, genau, ja, dann die GFL, ja, einstuft. Ja.
Genau, spannende Sache. Ne? Jetzt kommt der Lutz Breyer mit rein. Hier mit Unicorn-Shirt, ganz, ganz groß. Ich stecke jetzt mal einfach meinen Kopfhörer aus und dann schaust du, ob die Tonqualität so ist und dann machen wir einfach so weiter, würde ich sagen. Okay?
Genau, dann reden wir einfach weiter.
Hast du einen da? Ja. Also der Lutz hat einen Speaker dabei, der hat alles dabei.
Ach, perfekt, ja. Dann können wir die Qualität noch erhöhen, ja. Dann kann ich noch kurz, bis der Lutz kommt, noch einen spannenden Fact über die USA, weil ich beschäftige mich ja selber mit meinen Finanzen. Und da habe ich jetzt gehört, da haben so Unternehmen, haben jetzt so eine Pille irgendwie rausgebracht, dass die nicht mehr so diese Heißhungerattacken haben und sich dadurch automatisch gesünder ernähren. Und jetzt merkt wohl schon Walmart, dass so 25% Einbruch teilweise da ist, je nach Staat, von so ungesunden Lebensmitteln irgendwie in den USA. Hast du davon schon was mitbekommen?
Nein, habe ich nichts mitbekommen. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist ein interessanter Fakt. So, wir haben jetzt einen Speaker. Hörst du das?
Ja.
Hallo, Jan.
Hallo, Lutz. Jetzt. Qualität ist gleich ein bisschen anders, ja.
Besser oder schlechter?
Besser, ja. Ja, besser. Ding besser. In Martin, sein Laptop-Mikrofon ist nicht so gut, aber sein Handy konnten wir ja nicht nehmen. Da war ja, das ging ja irgendwie nicht mehr.
Also mit meinem Handy habe ich hier an der Uni Probleme, das gebe ich ehrlich zu. Das scheint irgendwie.
Ja, das deutsche Handy ist blockiert, ja.
Naja, vielleicht ist es irgendwie ein asiatisches Produkt. Das ist keine Ahnung, ob die da irgendeinen Stress haben. Ne?
Das kann natürlich sein. Ja, nicht, dass du das einschätzt. Ja, Lutz, hallo, schön, dass du mit dem Podcast mit dabei bist. Wir haben ja schon ab und zu mal dich so am Rande mit erwähnt. Du unterstützt ja Martin da auch mit den ganzen ja, so Jugend-Speedcamps und. Kommst ja selber aus dem Football, hast du selber gespielt. Und wenn du jetzt mit drüben bist, wirst du ja auch coachen, vermute ich jetzt mal. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Ja, ich habe ein paar Jahre Coaching-Erfahrung im Jugendbereich schon hinter mir, richtig.
Okay. Ja, aber vielleicht kannst du noch für unsere Hörer so 2, 3 Worte zu dir kurz sagen, wer du bist und weshalb du jetzt in South Dakota mit dabei bist auch.
Genau, mein Name ist Lutz Breyer, ich komme aus Schwäbisch Hall, habe als Spieler für die Unicorns vor vielen Jahren gespielt, bin dann im Jugendcoaching eingestiegen und mit Martin hatte ich früher als Coach zu tun, wo er noch Nationaltrainer war. Da haben wir sehr viel miteinander zu tun gehabt. Ja, warum so ist South Dakota? Fortbildung ist natürlich ein großes Thema, auch für Coaches, junge Coaches, um einfach den jungen Talente, die wir in Deutschland haben, die Basis zu vermitteln zu können und einfach mal im Mutterland des Sportes zu sehen, was man eigentlich leisten kann, leisten muss, um auf diesem Niveau auch coachingmäßig unterwegs zu sein, was hier für Zeit investiert wird, wo der Fokus liegt, was man alles so macht. Wo in Deutschland einfach das Thema Zeit ein riesengroßes Thema ist. Bei South Dakota hier im Defense-Staff sind sechs bis sieben Vollzeit-Coaches. Wir haben ganzen Montag mit dem Analyse gemacht des kommenden Gegners. Das waren die letzten 5 Spiele des Gegners, 600 Clips, die man sich angeschaut hat und dann natürlich dann die Strategie drauf aufbereitet. Wo man sagen muss, okay, in Deutschland hat der Trainer vielleicht 2 Stunden, 3 Stunden nach seinem normalen Job, wo er noch dafür investiert und dann der einzigste ist, weil er halt auch gar nicht diesen Staff hat, wie hier ist, dass man gucken muss, okay, ja, wenn man erfolgreich sein will, wo es auf Kleinigkeiten ankommt, muss ich das natürlich tun. Und da haben wir schon noch einen sehr großen Nachholbedarf in Europa.
Ja, ich habe mit Martin schon ein bisschen so gesprochen und hat schon gesagt, dass das so ein Thema auch ist, dass ihr da beeindruckt seid, wie viel Zeit, dass die da wirklich investieren und reinstecken können auch. Ist es für dich das erste Mal, dass du mit dabei bist jetzt?
Für mich ist das erste Mal, dass ich mit in South Dakota bin. Ich war schon öfters in den USA, habe schon einiges an College-Spielen und auch NFL-Spielen gesehen, aber so wirklich intensiv ins Coaching einzutauchen, das mitzuerleben, ist für mich eine Premiere und eine super tolle Erfahrung.
Ja. Was ist dann noch so ein großes Learning bisher jetzt schon für dich?
Ja, dass die Jungs, die hier halt am College sind, genau wissen, auf was es drauf ankommt. Da muss ich niemanden mehr erklären, dass er was tun muss für diese selbstverständlich, weil es halt einfach über die Highschool schon gelernt haben, dass halt Kraftraum dazu gehört, Lauftraining mit dazu gehört und auch eine gewisse Ernährung mit dazu gehört, um entsprechend dann diese Performance dann auch über eine 4-Monats-Saison permanent auf diesem hohen Level abzurufen.
Okay.
Das ist schon faszinierend zu sehen. Und natürlich dann auch dieser Speed. Also gestern war Feldtraining angesagt für 2 Stunden. Und was da für eine Intensität dabei war, das war faszinierend zu sehen. Und die 3 verschiedenen Gruppen, die South Dakota hat. Da gibt jede Gruppe bei ihren Reps entsprechend Vollgas. Und ich habe es zu Martin gestern auch gesagt, der Third String, der Spieler, das wären in Deutschland alle Starter bei sämtlichen GFL-Teams. Also das ist schon
Ja.
faszinierend zu sehen, was da für eine Intensität im Training ist, und natürlich halt ein ganz anderes Verständnis wie bei uns.
Ja. Wie ist der Third String genau, also dritte Reihe dann? Wie
Genau.
werden die eingesetzt aktuell? Also spielen die dann überhaupt größer während der Season oder wie ist das jetzt bei South Dakota?
Nicht unbedingt, aber die Anzahl der Reps ist aufgeteilt. Ne? 20, 20, 15, glaube ich, war es. Ne? Gestern, also 20 Reps kriegen die Starter, 20 die zweiten und 15 dann eben die dritten. Und dann spielen ja viele, viele der neuen Spieler müssen erstmal ins Scout-Team reinkommen, damit sie in das alles in die Terminologie eintauchen, damit sie wissen, was sie tun, und so weiter. Und dann hast du halt dann da wirklich den Platz voll mit Spielern und überall bewegt sich was. Da steht keiner rum und wartet, sondern da ist immer Aktion, da wird immer was gemacht. Und das ist schon faszinierend, wie eben 105, glaube ich, sind's. Gestern waren ein paar krank, also hier geht gerade eine Grippewelle ein bisschen rum. Habe ich vorhin erst war der zuständige Mediziner beim Bob und hat eben gesagt, ja, der eine Linebacker ist jetzt auch krank, er ist kurz vorm Fieber. Müssen Sie gucken, wie Sie das hinkriegen, damit er schnell fit wird. Also waren so um die 100 Spieler, die sich auf dem Platz bewegen. Aber das ist organisiert, das ist durchgeplant, da weiß jeder, wo er hin muss. Da muss ich immer meiner Gruppe dann dieses Jahr immer sagen oder jedes Jahr immer sagen, ihr könnt ja überall bewegen, wir dürfen ja überall auf dem Platz sein, aber schaut zu, wenn sich die Gruppe bewegt, dass er nicht gleich irgendwo auf den Gleisen steht, wenn der Zug kommt. Ne?
Ist es
Ja,
dann so ein Mob, der dann sich da mal bewegt und dich dann mitreißt,
naja,
oder
wenn
wie?
die Offense Line jetzt irgendwo hin muss, ne, dann wissen die das und dann laufen die da los, ne?
Ja.
Und wenn du da halt mittendrin stehst, dann ist es besser, du machst dich schlank, ne?
Ja,
Nicht, dass
ja.
du plötzlich an so einer Ausrüstung hängen bleibst. Also nicht absichtlich, das ist ja keine Absicht, sondern die laufen dann halt dahin und dann und vor allem halt nicht im Weg stehen, wenn ein Drill gemacht wird. Ne? Wir wollen da keinen Rap, wir wollen da keinem Rap irgendwie die Qualität nehmen, nicht, dass du dann da im Weg stehst, wenn irgendwas ist, ne?
Naja, gut, ja. Die trainieren aber draußen aktuell, oder? Dann.
Also gestern und vorhin waren wir Kaffee trinken bei Starbucks kurz und dann meinte der Cheftrainer, also wenn es warm ist, werden sie heute wieder rausgehen. Gibt einen Grund, der Kunstrasen draußen ist angenehmer als der drin in der Halle, weil die spielen ja immer in der Halle und
Ja.
der ist halt auch noch neuer und angenehmer für die Spieler ist draußen.
Okay. Wie sieht er das? Weil es gab es ja mit der Verletzung von Aaron Rodgers, da wieder so die Diskussion wegen Kunstrasen und Verletzungsrisiko und. Wie sieht es Bob Nielsen oder die South
Du,
Dakota?
ich glaube, das sieht, also ich weiß es nicht, ich habe mit ihm darüber gesprochen, weil das seit Jahren eigentlich so ist, dass man auf Kunstrasen Football spielt, und das macht das Spiel ja schneller. Also das macht es viel schneller. Und ja, die Verletzung Kunstrasen stumpf. Ich will mich der Diskussion aber gar nicht anhängen, weil du kannst dich immer verletzen. Das kann draußen genauso
Ja.
blöd sein. Da ist das Gras
Ja.
zu hoch, dann stolpert einer, ne? Dann ist es nicht sauber exakt geschnitten und dann ist eine kleine Kuhle drin, dann ist einer rein, reißt sich die Bänder. Das ist eine Diskussion, Johannes, die führt die Presse und die lasse ich die Presse führen. Da können die sich Gedanken drüber machen, ob oder ob nicht. Es ist beides, glaube ich, für mich jetzt gleich Verletzungs. Das Risiko, sich zu verletzen, ist bei beiden Arten gleich. Und wenn du dich dann ge dran gewöhnt hast, dann ist es so, ich finde es spannender mit dem Kunstrasen, weil es einfach das Spiel schneller macht. Du kannst viel schneller laufen und dich bewegen auf Kunstrasen.
Okay. Na gut, ja. Ja, Lutz, was war für dich jetzt die Entscheidung, hier dann mit herzukommen und jetzt mal zu sagen, okay, du gehst jetzt ans College, also wirst du deine Trainerkarriere dann fortsetzen und nicht nur jetzt so, ich höre es jetzt nur so, wie sie am Rande gecoacht ist, oder willst du es noch mehr intensivieren?
Also ich habe bis zur letzten Saison ja in der U16, also im Jugendbereich der Unicorns, gecoacht, dann dieses Jahr eine Auszeit genommen. Wie es nächstes Jahr weitergeht, sehen wir noch, ich mache aktuell meinen C-Schein, meine C-Lizenz. Und wir haben ja ein paar Projekte mit dem Martin, die wir im Jugendbereich im nächsten Jahr in Deutschland starten möchten. Und von dem her schauen wir mal, was die Zeit hergibt, ob da eine Möglichkeit besteht, nächstes Jahr noch zu coachen oder einfach in einer anderen Art und Weise dem Sport verbunden zu bleiben.
Möchtest du da schon oder möchtet ihr da schon mal was anteasern, was da nächstes Jahr grob kommen wird? Oder erst, wenn es wirklich spruchreif ist?
Planungen gibt es einiges, vor allem für junge Spielercamps. Also das, was wir ja jetzt schon angefangen haben, die Bereiche, die wir auch hier sehen, ne, das war gestern auch interessant und die Teilnehmer haben das eigentlich nur bestätigt. Wenn du da mal so einen Oberschenkel von so einem Running Back siehst oder auch von dem Spieler hier, dann weißt du, dass das bei uns noch extrem fehlt. Also jetzt mal im ersten Schritt diese Sprintcamps, also diese Speed-Sachen, damit die Leute einfach diese Geschwindigkeit kennenlernen und da musst du eben früher anfangen als mit 28 und Kraft eben auch, ne? Dieses Krafttraining und da wollen wir eben die Expertisen nutzen, wenn wir sehen, was hier gemacht wird an Kraft. Gestern, der Lutz hat es ja live miterlebt, da hat eben so ein 19-Jähriger, glaube ich, ist er, ne?
Ja,
der hat dann einfach mal 300 Kilo da mit was war es, dieses Kreuzheben, ne? Kreuzheben einfach mal
also
hin.
300 Pfund, also keine 300 Kilo,
nein.
Also das war schon interessant zu sehen, vor allem auch der Frame, der körperliche Rahmen, der da halt dahinter stand beim 19-jährigen jungen Menschen, wo wir gedacht haben, phänomenal, das war interessant zu sehen.
Und das sollte schon eben auch diese Transferleistung sein, wo wir vorhin mal drüber gesprochen haben, als der Lutz noch nicht da war. Wie können wir denn das Gelernte hier umsetzen? Und ich glaube, das fängt gerade in diesen Details an. Vor allem das Mindset auch dahin zu kriegen, dass du als junger Athlet mehr trainieren musst. Also den Spitzensportgedanken einfach mal rüber zu versuchen zu transferieren. Ob das dann gelingt, sei ja dahingestellt. Aber wenn du diese Facilities hier siehst und wenn du hier angeteasert wirst, wie was passiert, und ich kann das ja nur immer wiederholen, hier hast du ja Trainingsbedingungen, die sind besser als in der Sporthochschule Köln. Da gehst du runter und da hast du Rehab-Abteilung, du da hast du Unterwasserlaufband, dann hast du alles, was du wirklich brauchst. Und wir reden jetzt noch nicht mal von der NFL, also von einem, das ist ja kein Trainingszentrum der NFL und das ist auch kein Trainingszentrum von der Big 12 School. Die Coyotes sind auf einem guten Stand, NCAA, Division One, FCS-Schule, ja. Da gibt's aber noch Steigerungen. Aber in Deutschland gibt's nichts. Also bei uns gibt's nichts. Da stellt sich dann die Politik hin und sagt, wir wollen den Spitzensport fördern, die Medaillen, das sind schlechter, wir wollen den Spitzensport fördern. Aber auf der anderen Seite werden 20 Millionen Sportförderung gestrichen, wo du denkst, naja, passt irgendwie nicht so richtig. Und momentan hört man das ja immer mehr von Trainern, die sich beklagen, und dem kann ich mich nur anschließen. Fußball aus, Damen wie Herren, Medaillen bei den Leichtathleten nicht unbedingt greifbar. Also da muss man schon irgendwann auch mal hinterfragen dürfen, gerade auch als Trainer. Und wenn du dann eben hier rüberkommst, ja klar, und dann weißt du auch, warum alle Tennisspieler versuchen, ans College zu kommen. Dann weißt du auch, warum alle Footballspieler versuchen, ans College zu kommen, und Fußballspieler genauso. Versucht ja heute jeder gute Fußballspieler, versucht ja gleich einmal irgendwie hier rüber zu kommen, weil sie eben Bedingungen vorfinden, die wir nicht bieten. Ist einfach so. Und das ist das,
was... Ist das ein Trend, dass europäische Fußballer in die USA wollen, ans College so auch?
Ja, viele, da gibt es schon Agenturen dafür, klar. Da gibt es viele Agenturen, die...
Gar nicht mitbekommen.
Also ich kenne einen aus Rotenburg, der Kersten, Jonas Kersten, der ist dann auch hier, hat hier in Southern Illinois gespielt. Da war es ein bisschen blöd mit Corona. Den hat es genau getroffen mit Corona und hat es nicht beendet, ist dann rüber, wieder ist wieder zurück, weil die Saison ausgefallen ist und so weiter, zwei Saisons ausgefallen sind. Aber es gibt viele, gibt auch wirklich Agenturen, die dann Fußballspieler einfach rüberbringen an Colleges.
Okay. Also die jetzt nicht direkt gleich so das Potenzial haben Richtung erste, zweite Bundesliga, dann.
Ja, und auch das einfach mal zu machen. Hier gibt es auch einige deutsche Trainer, die an Colleges arbeiten, die dann hier rüberkommen und dann hier an Colleges arbeiten als Fußballtrainer.
Okay, spannend, ja. Wusste jetzt bisher noch nicht so, ja.
Ja. Ich glaube, hier ist ein Tennisspieler, ne? Hier in South Dakota ist, glaube ich, ein deutscher Tennisspieler auch. Glaube es. Bin jetzt nicht sicher, aber okay. Ich glaube, war ein Tennisspieler.
Habt ihr euch nicht mit ihm unterhalten?
Bis jetzt noch nicht, nein.
Noch nicht. Ja gut, ihr seid im Football ganz tief drinnen, ja. Ja. Ja, Lutz, bist du jetzt auch jemand, der bis Mitternacht dann mit dabei ist oder brichst du schon früher ein bisschen? Aber Martin gemeint hat, wer Lust hat, kann da bis Mitternacht dann fast noch dabei sein bei den Coaches.
Also wir sind am Montag, haben wir um 8.15 Uhr gestartet und ich bin hier mit den letzten deutschen Jungs, sage ich jetzt mal, mit den Kollegen, die mit dabei sind, sind wir um 23.30 Uhr aus dem Coaches Office rausgegangen, der Defense, und der Defense-Coordinator ist dann noch gesessen, ein paar Stunden. Und das ist so das normale Wochenprogramm. Wir sagen, dass halt die sonntags ersten Videos schauen vom Gegner oder Tape gucken vom letzten Spiel, dann erste Analyse vom Gegner. Und es geht so bis Mittwoch, wo so immer so lange Tage sind. Gestern Abend sind wir dann um 22 Uhr raus aus dem Meeting. Und da ist man aber noch gesessen.
Okay.
Und heute Morgen ging es dann um 7.15 Uhr weiter. Da war dann das erste Special Teams Meeting. Ja. Kick-off Return. Und waren die ganzen Coaches natürlich alle wieder dabei. Und dann danach, nach der halben Stunde Special Teams Meetings, ging es dann in die Positionsgruppen. Und jetzt sitzen auch wieder gerade die Koordinatoren, Offensive und Defense Koordinator mit ihrem Staff zusammen und analysieren weiter am Gameplan für Samstag.
Merkt man denen dann so ein bisschen diesen Schlafentzug, sag ich jetzt mal, auch an? Oder machen die nochmal ein Powernap tagsüber, dass sie dann nachts weniger Schlaf brauchen? Oder wie ist das? Ist das so eure Wahrnehmung?
Also ich habe noch keinen gesehen, der einen Powernap gemacht hat.
Nee, ich habe auch keinen gesehen.
Das ist die Routine. Und sie sagen ja alle, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Sie machen das, was sie gern machen. Die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Und das sind natürlich auch letztendlich die Saison, wo das halt so extrem ist, in der Offseason ist ein bisschen weniger, da haben sie dann auch einen anderen Fokus. Mhm. Die Vorbereitung ist ja nun mal für jedes Spiel und das muss ich von Woche zu Woche machen. Wenn ich eine Bye-Week habe, habe ich natürlich ein bisschen mehr Luft, sage ich mal. Ja. Weil der Gegner brauche ja das Tape noch vom Wochenende zuvor, wo ich dann auch wieder Sonntag, Montag anfange, das zu tun. Und von dem her, ich glaube, sie kennen es ja auch nicht anders. Und wenn ich es nicht anders kenne, ist es für die ganz normal. Also ich glaube, in Deutschland, mit dem deutschen Arbeitszeitgesetz, würde mir hier drüben entsprechend sehr oft an die Grenzen geraten.
Aber ich glaube, also um da mal ein bisschen das auch zu schützen, ich glaube, dass im Fußball in der Bundesliga das ähnlich ist. Ich glaube, da gibt es auch niemanden, der 8 Stunden hat und dann sagt, jetzt muss ich mal nach Hause und ich muss gucken, die 10 Stunden Pause einhalten. Ich glaube, 10 Stunden hat man in Deutschland Pause. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Fußballtrainer auch so trennen, sondern die werden auch viel dort in den Trainingszentren sitzen und lange arbeiten und lange mit ihren Spielern da was machen und Video gucken und analysieren. Ob das jetzt so extrem ist wie im American Football, das weiß ich nicht. Im Fußball bin ich ja nicht so drin. Aber ja, bei uns ist es einfach so. Ne? Und es ist einfach eine Routine, glaube ich, so wie der Lutz sagt. Während der Saison ist es einfach so. 24-7, da ist nichts zwischendrin.
Das war interessant. Der Defense Coordinator hat gestern Abend sein Schedule gezeigt, sein Arbeitsschedule vom letzten Jahr. Es waren 250 Arbeitstage, die er letztes Jahr nur mit dem Thema Football zu tun gehabt hat, wo er im Office war, wo Game Day Preparation, Camps, Recruiting, alles mit dabei war. Also 250 oder 290 Tage, glaube ich sogar. Es war eine extrem hohe Nummer, wo für uns als Europäer oder als Deutscher schwer vorstellbar sind.
Ja, wir machen jetzt dann 32 Stunden.
Wir machen dann 32 Stunden, ja. Ja, aber ich meine, es ist ja schon interessant, weil ich glaube, ich kenne es ja jetzt von der Börse her, da sind es, glaube ich, 253 Handelstage, weil die ganzen Wochenenden und Feiertage rausgerechnet sind. Und wenn du jetzt sagst, ja, das sind dann, was weiß ich, noch mehr, dann weißt du, okay, der hat dann die Wochenenden gearbeitet und
am Wochenende ist es Spiel, ne? Das passiert halt, das ist einfach so, ne? Ja, aber ich denke es wirklich so, dass da ein ganz großer Teil Leidenschaft dabei ist. Du suchst dir den Job ja nicht raus, weil du sagst, hey, da verdiene ich jetzt so Schweinegeld. Die verdienen ja alle schon ganz gut. Aber da ist ja ganz viel Leidenschaft bei allen dabei, die das machen und die hier arbeiten.
Ist dir das so grob von jetzt, wenn es vielleicht nicht der Head Coach ist, aber so von normalen Coaches, was da so das Gehaltslevel grob ist? Habt ihr da Einblicke?
Ja, wir wissen natürlich ein bisschen was, aber ich will das jetzt, das ist ein normales Gehalt. Also du kannst hier
Also
normal
normales,
davon
ja.
leben. Das ist ein normales Gehalt. Es fängt dann ab Koordinatoren an, wo du sagst, da macht es dann schon Spaß. Und beim Cheftrainer macht es bestimmt auch Spaß. Aber alle anderen Coaches, also gestern haben wir erfahren, 15 werden bezahlt. Also 15 Leute werden im Stab hier bezahlt. Das sind Vollzeitangestellte. Da gehört aber auch zum Beispiel der Football Operations dazu. Ne? Das ist also nicht nur die Coaches, sondern da ist auch Football Operations dabei. Und alles unterhalb der Koordinatoren kann davon leben. Die können sich auch ein Haus kaufen. Aber die Problematik dabei ist ja genauso, nicht genauso, aber ist halt, wenn du nicht performst als Trainer und du musst die Schule verlassen, dann musst du halt relativ schnell wieder was anderes finden. Jetzt hier gibt es genügend Schulen, Highschools, kleinere Colleges, größere Colleges, du findest dann schon wieder einen Job, aber es ist halt das Umziehen dann immer, ne? Da zieht halt die Familie dann wieder mit um. Ne?
Aber bei den Amis ist es doch eh so ein bisschen, man packt ja gar nicht richtig aus, weil man ist ja für höheres Beruf und wartet eigentlich nur auf die nächste tolle Stelle, egal in welchem Bereich das ist.
Okay,
Und
ja, gut.
so wohnen dann viele auch, wo sie dann sagen, ja, ne, ich habe ja die und die Karriere vor mir und dann bin ich da eh bald wieder weg und
Ja, also die Häuser hier finde ich jetzt in Vermilion nicht so, dass die Leute wieder wegziehen wollen. Aber ich glaube, das ist normal in den USA. Also es gibt wenig so Mobile Homes. Gibt es so Mobile Home Parks, da gibt es einen kleinen hier, aber ansonsten ist alles eigentlich schon fest gebaut. Und Vermilion besteht ja aus Studenten. Die meisten Häuser sind, glaube ich, hier mit Studenten besetzt.
Gut, habt ihr so noch was mit South Dakota? Sonst würde ich mal Richtung GFL Bowl noch gehen am Wochenende.
Nee, also kurz fällt hier noch was ein. Wir müssten jetzt die anderen Teilnehmer noch fragen, aber nee, die sind jetzt alle weg. Wir werden in der Presse beachtet. Ich hatte ein Interview schon. Der John Thayer, der sich heute bei dir meldet, der hat mir geschrieben, er meldet sich heute bei dir. Und ich habe die Information bekommen, dass ich heute nochmal ein Interview habe.
Also
Und das.
zweimal Podcast oder nur einmal
Nee,
Podcast-Interview?
einmal Podcast und das hier ist, glaube ich, sind die lokalen Medien, keine Ahnung, was ist nicht.
Genau, also ich versuche ihm die Audiodatei zu bekommen, dann bekommt er vielleicht noch eine Bonusfolge, wie Martin da interviewt wird und was die Amis da so fragen und auch was der Martin dann so erzählt,
Ja, genau. Ja, das ist eigentlich alles, was man noch. Das finde ich schön, dass man das hier beachtet. Also es ist nicht irgendwie so, dass das komplett vorbeigeht, sondern da ist jedes Jahr immer eine Beachtung da, dass da eben auch europäische Trainer da sind, die sich weiterbilden. Und da sind ganz viele Fragen, wie entwickelt sich denn der deutsche Football? Auch die Fragen nach der European League of Football, nach der GFL, wie ist das so zusammengesetzt? Und das finde ich ist einfach schön, dass wir da recognized werden,
Vorgenommen.
wahrgenommen werden, genau,
Ja,
wahrgenommen werden.
berücksichtigt, ja, genau.
Das finde ich eine tolle Sache.
Okay, also wenn ich es bekomme, werde ich es noch als Bonusfolge veröffentlichen.
Genau.
Dann zumindest das, was dann interessant ist. Also ich höre es mal durch, wenn jetzt keine Ahnung was, aber ja, schau mal, genau, was du da so von dir gegeben hast. Gut, dann gehen wir mal zum GFL Bowl. Es ist ja nicht der German Bowl, sondern der GFL Bowl, weil es ja da noch ein bisschen so rechtliche Probleme gibt mit dem alten Präsidenten irgendwie, weshalb es dann dieses Jahr der GFL Bowl ist. Wisst ihr da mehr zu dem Thema?
Ach, ich finde immer, der Robert Huber sollte sich nicht so haben. Das ist immer der German Bowl. Und es ist schade, dass man sich so verabschiedet, denn es ist ja auch was geleistet worden. Ne, also es ist ja auch, es wird natürlich viel geschimpft und sicherlich auch zu Recht. Und also auch mein Verhältnis zum Robert war auch immer wieder kritisch. Das ist ganz, also das
Aber
weiß
wenn
man
es
einfach
drauf
auch.
ankommt, habt ihr immer zusammengearbeitet, dann, wenn es um Football
Naja,
ging
drauf
und so, oder?
ankommt. Wir haben nach meiner Entlassung eigentlich nicht mehr so sehr zusammengearbeitet, aber wir haben uns respektiert, wir hatten einen respektvollen Umgang miteinander. Das finde ich ist etwas, was man als erwachsene Menschen einfach machen sollte. Und da finde ich schade, dass man jetzt so etwas macht, weil es dann wieder einen Blickwinkel bringt, wo gezeigt wird, es geht nicht um den Sport, sondern es geht um einen selbst. Und das finde ich sehr schade, weil, ich meine, wer mich kennt, der weiß, mir geht es um den Sport. Mir geht es einfach um den Sport. Und das ist, das hat dann so einen Riss, wo ich mir denke, meine Güte, es ist der German Bowl, das ist ja seit Jahren und da hat eine Person mit dran gearbeitet an diesem German Bowl, viele Jahre, und das dann so zu machen, das finde ich jetzt ein bisschen kindisch, vielleicht bin ich aber auch naiv, da bin ich vielleicht auch zu naiv dazu, weil es mir eben um den Sport geht und mir solche Dinge egal sind. Zu mir hat mal jemand gesagt, ein Trainer, fand ich ganz gut, fand ich ganz nett, ach Martin, du bist der Goldfisch im Haifischbecken und daran musst du dich erst gewöhnen.
Okay.
Das ist schön zu hören von dem Kollegen, von dem sehr geschätzten Kollegen auch. Das hat der Schuhan Vertag zu mir gesagt. Aber ich will den Glauben daran nicht verlieren. Ich will das nicht. Ich habe da, das ist mir alles so doof. Und es geht um den, es muss um den Sport gehen. Und wenn es nicht um den Sport geht, dann macht es keinen Sinn für mich. Das muss man einfach so sagen. Und dann ist so eine Sache, für mich, solange wir nicht hier wie in Amerika wirklich Geld damit verdienen, ist es Amateursport. Also wirklich Geld verdienen, dass du davon leben kannst, dass du die Zeit da rein investieren kannst. Aber gut, ich weiß nicht, ich kenne dem Lutz seine Meinung nicht dazu, das ist halt meine dazu.
Willst du noch was ergänzen?
Ich kann nicht viel ergänzen. Martin hat es, glaube ich, schon ganz treffend gesagt. Ich glaube, da geht es um Privatinteressen eines einzelnen Herrn, die jetzt auf Kosten der Fans ausgetragen wird, dass es leider keinen GFL-German oder den GFL-Bowl gibt und keinen German Bowl mehr gibt. Hofft man, dass das Thema sich zeitnah wieder ändert und dann, dass man da wirklich so weitermachen kann. Es war ja, oder nicht so weitermachen kann, sondern wirklich ein tolles Event wieder auf die Beine stellt. Also man hat es ja früher geschafft, dass da wirklich viele, viele tausend Menschen beim German Bowl waren, weil auch immer eine tolle Stimmung war. Man hat dieses Jahr gesehen bei der EFL in Duisburg mit knappen 32.000 Menschen, was da im Stadion los sein kann. Und es wäre schön, wenn das auch in der GFL wieder so ist, dass da eine fünfstellige Zuschauerzahl erreicht wird.
Ja, ich bin jetzt mal gespannt in Essen, wie viel das es sein werden.
Erst du hin?
Ich habe noch eine Akkreditierung bekommen, ja.
Okay. Dann wink uns mal, wir werden den German Bowl anschauen hier.
Okay, ja. Also ich werde mit Carsten Keller anreisen, mit dem Zug am Samstag, Sonntag zurück. Der Sebastian Mühlenhof wird auch mit da sein, die Nadja Quast wird auch mit vor Ort sein. Ganz ja, heiße Seite, die
Grüße, Martin. Ne? Allen schöne Grüße, ja.
Ja, richtig aus, ja. Und Roman Motzkus und Carsten Spengemann, ich habe mich ja mal versprochen mit Carsten Keller, sondern Carsten Spengemann, werden ja auch schon die Pre-Game-Party machen, haben sie da schon ein bisschen was einfallen lassen. Gibt auch einen Twitch-Livestream und dann das Spiel an sich auf Sport1. Ich bin mal gespannt, ja. Ja. Und ein Feuerwerk wird es wohl geben, also schauen wir mal.
Feuerwerk an Touchdowns hoffentlich.
Genau, ja. Ja, dann gehen wir mal aufs Finale. Es sind ja Schwäbisch Hall Unicorns. Kommst du ja her, Lutz, von Schwäbisch Hall. Die stehen wieder im Finale. Back-to-back ist gleich Finale wie letztes Jahr. Potsdam Royals gegen Schwäbisch Hall Unicorns. Dieses Jahr ein bisschen mit anderen Voraussetzungen, da es ja doch einen gewissen Umbruch gegeben hat in Schwäbisch Hall. Wie schätzt ihr das Finale ein? Auch du, Lutz, ne? Also, vielleicht kannst du mal noch so deine Sicht auf die Saison von den Unicorns mal noch darstellen, ne?
Tolle Leistung von der kompletten Organisation dahin zu kommen. Hätte vor der Saison niemand gedacht, ich persönlich auch nicht. Aber komplette neue Crew um Christian Rothe, Felix Brenner und Mike Freckmann als Offense- und Defense-Koordinatoren haben eine super Entwicklung gemacht. Die Gruppen haben auch eine super Entwicklung gemacht. Und ich sag's ganz ehrlich, für mich war eigentlich das Halbfinale war so, wo ich sage, okay, man hat das Halbfinale erreicht, das könnte jetzt vorbei sein, aber man hat sich da als Favoritenschreck gezeigt. Hat sich auf die Stärken, die Offense kann, um Ian Gerke, den Ian super toll eingesetzt, in Szene gesetzt, dass er das, was er gut spielen kann, auch wirklich erfolgreich umgesetzt hat. Die Defense hat exekutiert, hat eine super Performance gemacht von Mike und natürlich auch ohne Fehler gespielt. Und in so einem Spiel kannst du nur erfolgreich sein, wenn du ohne Fehler spielst und auch in Special Teams letztendlich gut dastehst. Dresden hatte am Anfang diesen High Punt, wo die Unicorns eine super Feldposition aufs Feld gekommen sind, gescored haben und dann nochmal die Defense hat die Dresdner an der eigenen Endzone gehalten. Und da war auch ein High Snap wieder, wo man dann mit 2 Punkten rausgeht, wieder im Ballbesitz kommt. Und so hat das Momentum, glaube ich, dann zugunsten von Hall gedreht. Man ist ja dann auch gut weggezogen. Ist zum Schluss noch ein bisschen spannend geworden. Und durch den Sack, 2 Minuten vor Ende, war es natürlich dann der siegbringende Spielzug, sage ich mal. Dann konnte man es abknien, hinten raus auslaufen lassen. Und wie gesagt, es hätte, glaube ich, niemand damit gerechnet, dass die Unicorns nach diesem Jahr des Umbruchs wieder im German Bowl stehen. Und jetzt ist man wieder der Herausforderer. Ich glaube, die Favoritenrolle ist dieses Jahr ganz klar den Potsdam Royals zugeschrieben. Ja. Und von dem her hoffen wir, dass es ein gutes Spiel wird, dass es viele Punkte gibt und am Ende der Bessere gewinnt. Ich würde mich freuen, wenn es die Unicorns nach dem Umbruch Back-to-Back-Champion hinbekommen würden. Ja. Von dem her, wie gesagt, wichtig, ein spannendes Spiel, gutes Spiel und dass es keine verletzten Spieler gibt am Ende des Tages.
Ja, ich meine, das ist ja immer das Wichtigste im Football, dass es keine Verletzungen gibt in dem Spiel. Zwar oft nicht ganz vermeidbar, aber ja, das hoffen wir mal. Was ich vor allem an Schwäbisch Hall auch spannend finde, mein neuer Quarterback und einen deutschen Quarterback mit Ian Gerke, der zwar mal an der Highschool, glaube ich, gespielt hat, soweit ich es mitbekommen habe, war ja dann auch bei den Berlin Thunder in der ELF unter Johnny Schmuck und ist jetzt wieder zurück in Schwäbisch Hall und hat da jetzt die Führungsaufgabe übernommen. Wie hast du ihn so wahrgenommen, die Saison? Und was hat es ausgemacht auch, vielleicht einen deutschen Quarterback in der Situation zu haben?
Schwäbisch Hall hat ja eine Historie mit dem deutschen Quarterback. Also man hatte mit Marco Ehrenfried den German Bowl gewonnen, man hat die EFL gewonnen, Marco ist damals auch Europameister geworden. Also man hat da schon sehr gute Erfahrungen mit dem Ian. Ian hat, glaube ich, eine sehr durchwachsene Saison gespielt. Und irgendwann hat man auch gemerkt, dass ihm so ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt. Und das haben die Coaches Felix Brenner und Christian Rode als Headcoach, glaube ich, ganz gut hinbekommen, den Ian auch im Halbfinale dann mit seinen Stärken, was er wirklich gut kann, entsprechend einzusetzen, um dann letztendlich auch da zu sein, wo man jetzt war. Die Unicorns haben eine gute Organisation mit vielen eigenen Talenten, was aus dem Jugendbereich rauskommt mit der Academy, wenn man da auch sieht, wie viel Leute jetzt im GFL-Team dabei sind, die letzten Jahre die Academy durchlaufen haben. Mhm. Das ist natürlich ein tolles Aushängeschild und man sieht, dass es der richtige Weg ist, den die Unicorns vor 6 oder 7 Jahren mit der Academy eingeschlagen hatten, damals noch mit Jordan und Cody, dass es jetzt fortgeführt wird, federführend vom Ian Gerke und Daniel Graf. Und Gerüchten zufolge ist ja der Sigi Gerke wieder ein bisschen involviert, um da den Jungs auch noch ein bisschen was mitzubringen als alter Trainerfuchs, als alte Legende von Schwäbisch Hall. Und von dem her ist das schon ja einfach auch super zu sehen, die Entwicklung, die der ihn genommen hat. Ich habe es auch ein bisschen kritisch gesehen teilweise die Saison über, aber was er im Halbfinale gespielt hat, das war ein ganz großes Kino. Und von dem her bin ich zuversichtlich, dass es jetzt im German Bowl vielleicht genauso wird. Und das ist vielleicht ein riesengroßer Vorteil nochmal von Schwäbisch Hall, diese Erfahrung, diese Gewinnermentalität. Man hat letztes Jahr gewonnen, dieses Jahr mit der Underdog-Rolle da zu sein, nicht der Favorit zu sein, ist es, glaube ich, auch ganz gut fürs Team und drück mal einfach die Daumen.
Also, dass die wissen, wie man Playoffs und dann auch im Finale, was da passiert, auf was man sich da einstellen darf. Das hat man auch in der NFL mit den Patriots immer gesagt, ne, dass für die war das dann normal, im Playoff AFC-Finale zu stehen und dann auch im Super Bowl zu stehen. Also, wenn du das so sagst, dann glaube ich, dass das Schwäbisch Hall dann so eine ähnliche Routine dann auch mit sowas hat dann, ja.
Und halt auch diese Mentalität. Also wie gesagt, wenn man halt schon mehrere Finals gespielt hat und genau weiß, auf was es ankommt und hungrig danach ist, ja, dieses Gefühl wieder zu erlangen, den Pokal zu kriegen. Und von dem her denke ich schon, dass das am Ende des Tages auch das der Moment sein kann, wo man auch den Unterschied machen kann. Weil man vielleicht so eine ähnliche Situation schon mal miterlebt hat, um auch auf eine Erfahrung zurückgreifen kann und sagen kann, wie haben wir es denn damals gemacht? Klar, war eine andere Trainer-Crew, gar kein Thema, aber es sind natürlich jetzt auch viele Coaches mit dabei, die schon unter der alten Trainer-Crew mit dabei waren und da auch schon gearbeitet haben.
Ja. Das ist ja dann eine gewisse Konstante, die sich dann da auch durchzieht, dass nicht immer alles komplett wieder umgeworfen wird, sondern ist ja dann eine
Das hat,
gewisse
ja,
Basis. Ja.
das hat man natürlich auch gesehen. Andere GFL-Teams, die einen großen Aderlass an Spielern hatten, vielleicht nicht auch auf der Trainerposition, die haben eine ganz andere Saison gespielt. Und das halt, wenn man eine gute Organisation hat, was die Unicorns halt über 40 Jahre haben, was man sich die letzten 15 Jahre, 20 Jahre in Deutschland da aufgebaut hat, dass diese Veränderung eine Organisation nicht umhaut und dass man es halt wirklich wieder schafft, trotz diesen gravierenden Umbruchs wieder ins Finale zu kommen, den Süden
Ja.
dominiert hat. Also wer hätte vor der Saison geglaubt, dass die Unicorns wieder South Champion werden und jetzt am Ende des Tages im Jumbo stehen. Ich glaube, das waren weniger als 5%, würde ich jetzt mal sagen, die an sowas geglaubt haben, dass sowas wieder passieren kann. Und der Coaching-Staff, der vorhanden ist, das sind halt weitestgehend auch Coaches, die schon lange mit dabei sind. Der Christian Rode, mit dem bin ich selber noch auf dem Platz gestanden als Spieler. Der ist seit ja gefühlt 40 Jahren mit bei den Unicorns dabei und als Spieler und dann immer wieder in der Coaches-Rolle, Jugendcoaches, Coach gewesen, dann GFL-Positionscoach und dann mit der Veränderung hat er die Verantwortung übernommen und ist Headcoach geworden. Und hat zwei junge Koordinatoren sich gesucht, die der Mike in der Jugend gewachsen ist. Ich habe mit Mike damals noch in der U13 gecoacht. 2009 müsste das gewesen sein, wo wir da gemeinsam waren. Der dann seinen Weg weitergegangen ist Richtung U16, U19 und jetzt als Defense-Koordinator in der GFL unterwegs ist. Also wie gesagt, diese Entwicklung ist schon phänomenal zu sehen, wo man auch wirklich sagen kann, man hat da sehr viel lernen dürfen von dem vergangenen Setup, was da war, dass man da wirklich auch Coaches entwickelt hat. Johnny Brenner war ja damals auch jemand, der bei den Unicorns groß geworden ist. Und ich glaube, der hat dieses Jahr auch mit der Stuttgart Search einen ganz guten Job gemacht mit seiner Defense.
Okay, ja. Nee, danke für die ganzen Einblicke zu den Unicorns. Martin, was möchtest du da noch so ergänzend?
Zum
Was kommen dir da
GFL-Bowl.
für Gedanken?
Naja, da hat der Lutz schon sehr viel gesagt und da ist eine tolle Arbeit gemacht worden bei den Unicorns und diese Arbeit wird jetzt tatsächlich belohnt. Also das muss man schon sagen. Das ist schon unglaublich. Vor allem glaube ich weiß, kann der Lutz bestätigen, ich glaube, es gibt jetzt keinen Profitrainer mehr bei den Hallern. Die arbeiten ja alle, glaube ich, noch dazu. Das ist dann schon noch mal eine ganz andere Nummer dazu. Das muss man sich mal vorstellen. Zum GFL Bowl, natürlich ist, wenn man das betrachtet, dann haben die Potsdam Royals sicherlich die Einzelathleten, die auf dem Papier da die bessere oder den Vorteil haben gegenüber den Unicorns. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die Royals auch sehr dominant gespielt haben. Ich glaube, die haben nur ein Spiel verloren in der Saison. Die sind auf einem sehr guten Weg. Aber die wollen den Bowl jetzt oder die müssen den Bowl jetzt mehr oder weniger gewinnen. Die waren jetzt drin gestanden, haben ihn verloren. Die sind jetzt schon seit einigen Jahren auf dem Weg dorthin. Und wenn man das jetzt so gesehen hat, wie die alle Trainercrew und ich muss sagen, das Halbfinale schreibe ich der Trainercrew zu. Das war eine sagenhafte Arbeit, eine unglaublich tolle Leistung, die Mannschaft so einzustellen, dass man Dresden schlagen kann. Dresden hat sich dann selber mal ist ein paar Mal selber gestolpert, aber im Grundsatz ist es doch so, dass die Mannschaft eingestellt haben und zum Sieg geführt haben oder zum Sieg gebracht haben. Und ich glaube, wenn Halle es schafft, in die Köpfe von den Potsdamern zu kommen und da ein bisschen drin Verwirrung stiften, und es eng wird, dann müssen sie routiniert sein. Und die Routine, das hat der Lutz ja auch gesagt, die Routine, würde ich sagen, ist dann auf der Hallerseite. Wenn natürlich Potsdam von vornherein klar macht, in welche Richtung sie gehen und da überhaupt keinen Zweifel aufkommen lässt, dann denke ich schon, dass es dann in diese Richtung gehen wird. Ne?
Okay.
Ja.
Müsst ihr raus, Martin, aus eurem Raum?
Nee, aber der Bob Nielsen war gerade da und hat mir gesagt, dass ich mit runterkommen sollte zu dem Vortrag vom Alex Miller, mehr oder weniger.
Okay, ja, nee,
Also, dass
dann.
er mit runtergeht und dass das so interessant ist, dass sie ihn jetzt geholt haben. Also, Der verantwortliche Sportwissenschaftler ist jetzt gerade, ich habe noch gedacht, warum läuft er jetzt vorbei? Der hat doch einen Vortrag und der hat jetzt den Bob aus dem Büro geholt und der kam jetzt zu uns und hat gesagt, runter ins.
Okay. Ja, dann wollen wir euch auch gar nicht, will ich euch auch gar nicht länger davon abhalten, dass er
Also
euer.
wir müssen jetzt den Podcast hier aufgrund von Arbeit abbrechen.
Genau. Nee, vielen Dank euch noch. Was ich noch ganz kurz ergänzen wollte, es gibt auf MAZ Online gibt so ein Interview vom aktuellen AfVD-Präsident Fuad Mehrdanovic. Ich hab ihn richtig ausgesprochen. Dann ging es auch noch so kurz um das Thema ELF und GFL. Weil da gab es ja ein Treffen und hat er so einen kurzen Einblick eben gegeben, dass halt der ELF auch bewusst ist, dass es ohne den AfVD und den Strukturen, ohne den Verein eigentlich nicht geht. Und dass es wohl ab nächster Saison Regelungen bei Spielerwechseln geben soll, die ab der nächsten Saison dann greifen sollen und auch den Verein mehr Sicherheit geben, weil es halt bisher recht vogelwild war. Also ich bin mal gespannt, wie das dann aussehen
Schauen wir
wird.
Mal. Jawohl,
genau.
Gucken wir mal, wie das aussehen wird.
Gut, und damit schließen wir die heutige Folge auch ab. Vielen Dank euch beiden. Habt noch eine schöne Zeit in den USA und ich bin dann gespannt, Martin, was der nächste Woche, wenn du zurück bist, dann noch alles berichten wirst.
Alles
dann
klar.
Liebe Grüße an Bob Nielsen und viel Spaß euch noch. Macht's gut.
Okay, ja. Vielen Dank, Johannes.
Danke, ja. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Ja, bis bald. Tschüss an alle. Ciao.